Der Text dieser Predigt steht in Jakobus 5, die Verse 7 bis 11, und die möchte ich uns jetzt vorlesen. Wir warten noch, bis der Text eingeblendet wird. Ja. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen sie glücklich, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Es ist zwar nicht mehr Advent, aber wir haben gerade von Erwartungen gelesen und gehört. Und natürlich gibt es immer Erwartungen. Die Juden erwarteten ihren Messias, ihren Retter, sehr, sehr viele Jahre, ja, Jahrhunderte lang. Und letztendlich warten sie immer noch. Und als Jesus dann geboren wurde, konnten sie ihn nicht annehmen. Zumindest die führenden Juden konnten das nicht. Trotz aller Prüfungen, trotz aller Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, und eigentlich, wo ersichtlich war, dass er der Messias ist. Aber er entsprach nicht ihren Vorstellungen und ihren Erwartungen. Sie dachten eben, der Messias sollte auch ihre Überlieferung und ihre selbstgemachten Zusatzgebote, sage ich das mal so, beachten. Sie wollten eben einen weltlichen Retter, der sie von den Römern endlich befreit, der die Römer endlich vertreibt und rausschmeißt aus dem Land und Israel wieder groß macht und regiert. Und genau das wurde ja auch vorhergesagt. Dazu möchte ich mal Jeremia 23, die Verse 5 und 6 lesen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln, und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das haben sie natürlich, darauf haben sie hingefiebert, das wollten sie haben. Aber es wird eben auch ein leidender Messias prophezeit. Einen, der in die Welt geboren wird und leiden sollte. Das steht zum Beispiel in Jesaja 53, wer das nachlesen möchte. Aber wie wir Menschen nun mal so sind, wählen wir das, was uns mehr bringt oder was besser zu sein scheint für uns. Und daher ist die Frage, die wir uns jetzt ehrlich stellen müssen, natürlich erwarten wir noch die Wiederkunft des Herrn. Natürlich wohnen wir nicht in Israel, wir sind keine Juden. Aber auch dazu gibt es eine interessante Stelle, nämlich Jesaja 2, Vers 2 bis 4. Da steht, und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Herrn des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge, und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Gerade jetzt, wo Krieg in Europa ist, immer noch Krieg in Europa ist, ist das doch eigentlich genau das, was wir uns wünschen. Frieden. Schwerter zu Pflugscharen, Speere zu Rebmessern, Panzer zu Traktoren. Ja, wenn wir das aber nur tun, wäre dann wirklich Frieden? Denn diese Worte haben wir auch schon zu DDR-Zeiten gehört. Schwerter zu Pflugscharen machen. Also bringt es uns eigentlich nichts, wenn wir das einfach nur so tun? Also wenn wir einfach nur mal anfangen, jetzt die ersten Schwerter umzuschmieden zu Pflugscharen. Denn ich denke, das wird wirklich erst passieren, wenn Jesus wiederkommt. Wenn wirklich Jesus da ist. Wenn Jesus in Jerusalem regieren wird. Und das wird natürlich im tausendjährigen Reich sein. Und wie wir sehen, hat das dann sogar Auswirkungen auf die ganze Welt, also auch auf uns, wenn wir dann noch leben sollten. Allerdings wissen wir natürlich nicht, wann das passieren wird, aber es wird passieren. Und daher sollen wir alle Zeit bereit sein. Wir sollen eben genug Öl in unseren Lampen haben. Hier wird uns gesagt in dem Predigttext, wir brauchen Geduld, wir brauchen Kraft, wir brauchen Ausdauer. Jetzt in unserem Leben. Und daher die Frage, haben wir die Kraft, haben wir die Geduld, haben wir die Ausdauer oder sind wir langsam müde vom Ausharren, vom Warten, bis es endlich soweit ist? Haben wir vielleicht unser Ziel, was wir haben, aus den Augen verloren oder sind uns andere Dinge wichtiger geworden? Ich bin zum Beispiel immer sehr fasziniert von der Ausdauer der Juden, zumindest einiger Juden. In einer gewissen Weise sind sie da für mich ein Vorbild. Sie ertragen alles. Sie machen die verrücktesten Sachen, wo man sich fragt, wie können sie das machen? Sie machen das alles, weil sie sagen, wenn ich schon hier mit einem doofen Hut rumrennen muss, dann mache ich das wenigstens mit Stolz. Weil dann zeigt das, ich mache das für meinen Herrn, für Gott im Himmel. Also man könnte zwar sagen, sie sind da ziemlich stur, aber vielleicht auf eine positive Art und Weise. Und in unserem Text wird ja die Geduld, die wir aufbringen müssen, da wird hier ein Beispiel dafür gebracht, nämlich die von einem Bauer. Wenn wir in unserem Garten was anpflanzen, dann wissen wir, dass das seine Zeit braucht. Das wird nicht sofort. Es braucht eben Regen, Sonne und so weiter. Und irgendwann wachsen dann die Früchte. Und wir sind da nicht ungeduldig, weil wir wissen ja, dass das so ist. Wir wissen ja, dass das Zeit braucht. Es ist anders, der Elia, wo er noch ein bisschen kleiner war, die Kinder pflanzen ja immer gern Sachen an, tun ja gern mal Samen in der Erde. Und er hat es gemacht und am nächsten Tag ist er hochgerannt zum Opa und da war keine Pflanze gewachsen. Wie kann das sein? Ja. Die Kinder haben natürlich einen Vorteil, die haben eine größere Erwartung. Da muss jetzt was passieren. Aber wir wissen, es braucht Zeit. Uns ist klar, es muss reifen. Und vielleicht ist das ein gutes Bild auch, unsere Welt muss eben auch reifen bis zum Ende. Und deswegen ist hier Abwarten notwendig. Wir wissen aber leider nicht mehr, wie lange es dauert. Also es ist sozusagen ein Abwarten ohne festes Ziel, ohne was Greifbares. Und das ist ein bisschen unser Problem. In dieser Zeit des Abwartens werden wir eben auch abgelenkt von allem Möglichen. Was uns sicherlich einmal die Zeit vertreibt, was sicherlich auch gut ist. Aber es nimmt uns eben auch leider schnell gefangen und lässt uns dann nicht mehr los. Und deshalb hier diese Aufforderung, geduldig zu warten und unser Herz zu stärken. Man könnte das auch übersetzen mit festigen, stabil machen oder fixiert eure Herzen. Natürlich ist hier nicht einfach nur der Muskel gemeint, wie wir das ganz nüchtern betrachtet erstmal sehen würden, sondern das Herz ist ja in der Bibel immer der Sitz des Verstandes, der Seele, der Gefühle. Alles, was einen Menschen ausmacht, sozusagen ist zentral im Herzen vereint, zumindest vom Bild her. Deshalb ist es natürlich eine Aufforderung, fest zu bleiben in seinem Glauben und in seiner Überzeugung. Und dazu kommen uns natürlich eigentlich dann auch gleich wieder diese Anweisung aus der Apostelgeschichte in den Sinn. Bleibt in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Gebet, im Abendmahl. Also im Lesen, im Nachdenken, im Austausch über das Wort Gottes, was wir ja nur in der Gemeinschaft richtig können, uns austauschen, im Gebet mit Gott und auch im Besinnen auf die Rettung durch Jesus, dass er für uns gestorben ist. Denn das ist ja nichts anderes wie ein Fußballprofi oder ein guter Klavierspieler. Die müssen trainieren, die müssen üben, die müssen dranbleiben, die müssen es immer und immer wieder machen. Die müssen dann oft auch an ihre Grenzen gehen und auch darüber hinaus. Und wie oft will man dann hinschmeißen und sagen, ich habe keinen Bock mehr. Das bringt doch alles nichts. Weil man denkt, man schafft es nicht. Aber am Ende ist uns doch klar, am Ende steht der Lohn. Dass man große Konzerte spielen kann als guter Pianist oder vielleicht beim FC Bayern mal spielen kann oder auch beim Dynamo Dresden, ist egal, was man gern möchte. Ne? Und genauso ist es doch bei uns Christen. Ohne dieses Training werden wir unser Herz nicht festmachen können. Und mir kommt dann noch ein anderer Gedanke dazu. Wir wissen auch, dass wir unser Immunsystem stärken müssen. Denn Krankheitserreger, die schwirren immer um uns rum, die sind immer da. Wir können den Krankheitserregern nicht ausweichen, kann man so sagen. Sie sind einfach da. Aber wir werden nicht krank, wenn wir ein gutes Immunsystem haben. Das kommt damit klar. Aber in dem Moment, wo unser Immunsystem schwächelt, weil wir nichts dafür getan haben, sozusagen, passiert es eben, dass die Krankheitserreger es schaffen, dass wir krank werden. Ich weiß, es ist nicht hundertprozentig immer so, aber uns ist klar, dass es schon so ist, grundsätzlich. Und daher ist es gut, sind diese Anweisungen ja gut, um unser geistliches Immunsystem zu stärken. Am besten täglich und kontinuierlich und konsequent. Denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Oder man kann auch übersetzen, sie nähert sich. Und natürlich ist uns klar, dass das so ist. Wir können natürlich nicht sagen, ob es morgen passiert oder in 100 Jahren. Aber wenn wir jetzt darüber so nachdenken, setzt uns das in einer gewissen Weise natürlich auch unter Druck. Wir fangen an zu überlegen, was wäre, wenn es morgen wäre, bin ich dann bereit? Und ich denke, das ist eben auch notwendig und wichtig, dass wir darüber nachdenken, weil wir müssen und sollen ja vorbereitet sein. Und wenn wir nicht darüber nachdenken, vergessen wir auch schnell, das überhaupt ernst zu nehmen. Die Frage gehört dazu und ich denke, die Frage gehört auch dazu, um überhaupt bereit zu werden. Natürlich können wir uns auch noch die Fragen stellen, freue ich mich überhaupt auf Jesu Wiederkunft? Bin ich voller Erwartungen? Und bin ich eben bereit, wenn es morgen wäre? Bis jetzt haben wir darüber nachgedacht, dass wir eben geduldig sein sollen und ob wir gut vorbereitet sind darauf. Aber mir kam in dem Zusammenhang noch ein anderer Gedanke. Warum muss Jesus eigentlich nochmal wiederkommen? Er hat doch schon alles getan, er ist doch schon ans Kreuz gegangen, er hat uns doch schon die Erlösung gebracht. Und die Antwort, die mir da immer wieder in den Sinn kommt, ich weiß nicht, ob sie ganz richtig ist, aber ich sage es euch jetzt einfach mal so, ist natürlich, er muss uns noch einmal retten. Und wenn wir ehrlich zu uns sind und auch mal schauen, wie es um die Christenheit steht, dann sehen wir doch, es gibt keine Einheit. Wir sind nun sehr zerrissen. Wir sind oft verfeindet, aber wir sind auch so oft abgeirrt. Und das sind nicht immer nur die anderen. Wenn wir da mal bei uns gucken, werden wir da sicherlich auch genug Dinge finden, wo wir abgeirrt sind. Wir Christen wissen, habe ich zumindest manchmal das Gefühl, kaum noch, was wirklich richtig und was wirklich falsch ist. Und dazu brauchen wir wieder Rettung. Davon bin ich überzeugt. Und natürlich, das Wichtigste, Gottes Volk, das Volk Israel, braucht auch diese Rettung. Und dazu möchte ich mal ein Zitat vorlesen von einem Robert Spemann. Er ist zwar ein Katholik, das soll jetzt nicht abwertend klingen, also er ist Katholik oder er war es, er ist schon gestorben, aber er hat ein sehr schönes Zitat da gesagt. Als Christen glauben wir nicht, dass die Zivilisation am Ende das Reich Gottes hervorbringt, sondern die innere Dynamik der Geschichte bringt den Antichristen hervor. Und das Reich Gottes wird am Ende von außen her einbrechen. Das ist immer christliche Überzeugung gewesen. Nicolas Gomet Davila sagte, das Scheitern des Christentums ist nicht seine Widerlegung, sondern ist selbst christliche Lehre. Das ist ein bisschen verwirrend, dieser Robert Spemann, in dem Zitat zitiert er noch jemand anders. Ne? Aber ich habe das halt so genau wiedergegeben, wie er es gesagt hat. Aber das heißt natürlich, aus der Menschheit, aus uns allen heraus, wird der Antichrist hervorgehen. Und Jesus wird mit Gottes Reich von außen einbrechen, sozusagen. Er wird von außen das Friedensreich bringen. Es wird nicht aus uns herauskommen. Und ich sehe das eben auch so. Wir werden scheitern. Und Jesus wird uns aber wieder retten. Ein Beispiel, warum Jesus uns retten muss, steht in unserem Predigttext in Vers 9. Da steht, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Man kann das auch übersetzen, klagt nicht oder murrt nicht gegeneinander. Vielleicht ist damit gemeint, dass wir nicht mehr miteinander reden, um Einheit zu erlangen. Dass wir manchmal die Einheit gar nicht mehr wollen. Und wenn wir miteinander reden, dann machen wir es oft mit dieser Political Correctness, immer schön loben, immer schön lächeln, ja nicht kritisieren. Wir sehen, wir machen da viele Dinge falsch, wir alle. Und natürlich macht mich das traurig und ich frage mich, warum machen wir das? Aber ich weiß auch ganz genau, dass ich es oft selbst nicht besser mache. Denn nichts davon bringt doch Glauben an Gott hervor oder bringt uns Rettung irgendwie. Sicher ist es nicht schön, wenn wir miteinander streiten. Und grundsätzlich will ich das auch nicht. Und Gott will das, denke ich, auch nicht. Aber wir müssen diskutieren. Wir müssen manchmal miteinander streiten. Das muss leider manchmal geführt werden. Denn es ist auch manchmal notwendig. Und alles hat seine Zeit. Ich weiß, es steht in diesem Abschnitt, ich habe extra gestern nochmal gelesen, in Prediger 3 steht nur drin, Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit, Streiten und Versöhnen steht nicht drin, aber ich denke, es ist doch kein Problem, oder es ist in dem Sinne dieses Textes, dass wir auch das einsetzen können. Und genau, oder wenn wir das nämlich nicht tun und auch mal miteinander streiten und diskutieren, dann bleiben wir immer bei unserer eigenen Wahrheit hängen. Und dann werden wir die Sichtweise des anderen nie hören. Dann können wir auch nicht gemeinsam all das, was wir denken und sagen, an Gottes Wort prüfen, an dem eigentlich doch alles geprüft werden sollte. Und da gibt es auch in Sprüche 27, Vers 17 dazu einen kurzen, prägnanten Satz. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Von da aus sehen wir, dass das notwendig ist. Aber mir ist auch vollkommen bewusst, dass es nie einfach ist, vernünftig und ordentlich miteinander zu diskutieren. Und ich weiß, wie schnell ich da auch versorge bei der ganzen Sache. Und ich denke, das geht vielen von uns so. Das Traurige ist, dass am Ende versorgen wir doppelt. Wir versorgen beim Diskutieren und wir versorgen beim Versöhnen. Ich habe da manchmal das Gefühl, wir haben das verlernt, wie das richtig geht. Und wir wollen es eigentlich manchmal auch gar nicht noch lernen oder wieder lernen. Dabei soll doch alles, was wir tun, auch alles diskutieren und alles miteinander ringen, sage ich mal so, dazu dienen, zur Einheit des Leibes dienen. Und mir scheint, dass dieser Vers so ein bisschen eine Prophetie ist, dass es nämlich genauso kommen wird oder genauso passiert. Wir seufzen, wir klagen, wir murren nur noch. Zum Beispiel mit so einer Aussage, wenn man mal Kritik äußert, du sollst nicht richten. Und dazu möchte ich mal kurz den Unterschied erklären. Kritik ist manchmal berechtigt und manchmal nicht. Also ist Kritik kein Urteil, sondern es ist eine Anklage. Man kann sich durch so eine Kritik, durch so eine Anklage, kann man sich ändern, wenn sie gerechtfertigt ist, oder man kann sie abweisen, wenn sie nicht gerechtfertigt ist. Aber es ist gut, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und man hat alle Freiheiten, auch die Freiheit, daraus zu lernen, sich zu ändern. Und das ohne jede Strafe. Wenn man gerichtet ist, wenn man wirklich gerichtet ist, dann ist das Urteil gesprochen, weil das bedeutet gerichtet sein. Dann ist ein Urteil gesprochen. Dann ist noch so ein Urteil vielleicht noch eine innere persönliche Umkehr möglich, aber es wird keinen Einfluss auf das Urteil mehr haben. Und auf dem Urteil folgt die Strafe. Wenn ich verurteilt bin zu einem Jahr Gefängnis, dann komme ich ins Gefängnis. Ob ich dann innerlich Buße tue oder nicht, oder ob ich das einsehe und umkehre, das spielt dann keine Rolle mehr. Das Urteil kann dann nicht aufgehoben werden. Es kann höchstens abgemildert werden bei guter Führung, dass man dann nach einem halben Jahr rauskommt oder irgend sowas. Aber erkennen wir den Unterschied? Und wenn wir jetzt den Zusammenhang lesen, dann verstehen wir auch, wozu das da steht. Wenn wir nämlich gegeneinander seufzen und nicht mehr um Einheit bemüht sind, dann führt es zu einem Urteil, denn der Richter steht vor der Tür. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann haben wir natürlich das tausendjährige Reich, dann haben wir auch, dass Jesus in Frieden und Gerechtigkeit regiert, aber dann werden auch alle gerichtet werden. Alle, auch ich, jeder von uns. Und wenn wir dann nicht bereit sind, wenn wir dann nur noch gegeneinander seufzen, ohne die Probleme zwischeneinander wirklich zu klären, dann werden wir dafür verurteilt. Weil wir eben nicht bereit waren. Weil wir unsere Herzen nicht gefestigt haben. Weil wir vielleicht auch nicht geduldig gelebt haben. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist das Endgericht da, ohne Wenn und Aber. Und dann gibt es keine Möglichkeit zur Umkehr mehr. Aber jetzt, in dem Moment, wo ich euch das sage, wo wir gemeinsam das auch hören, ist diese Möglichkeit noch da. Jetzt ist noch Gnadenzeit, sagt man ja gern mal. Und das sagt man zu voll und ganz zu Recht. Denn es ist so. Lassen wir sie nicht verstreichen. Auch wenn es viele Wege nach Rom gibt, so gibt es keinen anderen Weg zu Gott als den Weg, den Jesus uns gezeigt hat. Und die Propheten, die in unserem Predigtext angesprochen werden, die sind diesen Weg auch gegangen. Sie haben keine Marktanalysen in Auftrag gegeben und haben dann den Markt bedient und haben gesagt, was gern gehört werden wollte. Sie haben immer das getan, was Gott wollte. Sie waren trotz aller Widerstände Gott treu. Sie haben gemacht, was er gesagt hat. Sie haben das ganz genau gemacht, was er wollte und wie er es wollte. Und sie haben geredet und haben gemacht. Ganz egal, ob das jemand interessiert hat oder nicht, sie haben es trotzdem gemacht. Und ich denke, das sollten wir zum Vorbild nehmen. Und das sagt uns ja der Text heute. Wir sollen nicht aufgeben, weil es vielleicht mal nicht ankommt oder so. Wir sollen weitermachen, so wie Gott es uns gesagt hat. Wir sollen standhaft bleiben. Wir sollen ein festes Herz haben. Und natürlich lesen wir auch von den Propheten, das möchte ich nicht so sehr ausschweifen, aber das müssen wir uns trotzdem ja ins Gedächtnis rufen. Natürlich wissen wir auch, dass die Propheten Anfechtungen hatten. Sie hatten auch ihre Probleme und Zweifel und sie waren oft kraftlos. Und das haben sie ganz ehrlich Gott gesagt. Und das dürfen wir genauso, dieses Vorrecht haben wir genauso. Dort, wo wir nicht mehr können, das dürfen wir ihm sagen. Und Gott fordert von uns keine Leistung, das und das hast du zu bringen, die Erfolge hast du zu bringen. Das fordert er nicht von uns. Wir dürfen ihn all unsere Schwachheit hinlegen. Wir dürfen ihn all unsere Kraftlosigkeit, unsere Müdigkeit, unsere Ahnungslosigkeit, unsere Verzweiflung und auch unsere ganze Schuld hinlegen. Und er macht was draus. Und trotz all dem schickt er uns immer wieder. Und ich denke, in den Momenten, wo wir ihn auch um Hilfe bitten, tun wir eigentlich genau das, was er will. Mit ihm im Kontakt bleiben und von ihm Rettung erwarten, Führung erwarten, Beistand erwarten, Kraft erwarten. Nicht von uns selbst, von ihm. Und ich denke, genauso haben das die Propheten damals auch gemacht. Sie haben eben ihren Lauf, ihr Leben so geführt, wie er das wollte. Für uns zum Vorbild. Und auch, was der Predigttext sagt, Hiob, ist ja auch immer wieder ein gutes Vorbild für uns. Er war treu und er war gewissenhaft. Und trotz allen Leid und Verlust hat er Gott gelobt. Nicht einfach nur Danke gesagt, er hat Gott wirklich gelobt. Er hat kein falsches Wort gesagt und trotzdem hat er sich unter Gott noch gedemütigt. Ja, und was ist sein Lohn? Wir wissen, was er von Lohn hatte. Er hat alles doppelt wiederbekommen. Und ich denke, dieses Bild soll uns auch zeigen, dass egal, was uns auf dieser Welt passiert, egal welche Anstrengung, Kampf und Verzicht wir so erleben, all das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir einmal erwarten dürfen. Sei es jetzt im Himmel oder sei es, wenn Jesus wiederkommt und wir miterleben dürfen, wie er im tausendjährigen Reich regiert und lebt und wie er Frieden schafft. Dann leben wir nämlich mit Jesus, dem wirklichen Herrscher. So wie wir es in Jesaja 2 gehört haben. Und dann wird es wirklich gerecht zugehen. Das heißt aber auch, dass er all unser verborgenes Unrecht aufdecken wird. All unsere Halbwahrheiten, all unsere falschen Gedanken, auch all unser heimliches Schlechtreden. Und der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen, schließt der Text. Und das ganz besonders, wenn wir unsere Schuld bekennen und ihm hinlegen. So ist die Frage, mit der wir heute nach Hause, oder die Fragen, mit denen wir heute nach Hause gehen sollten, freue ich mich auf die Wiederkunft Jesu? Bin ich voll Erwartung? Bin ich auch voll Erwartung auf seine Gerechtigkeit und auf seine Herrschaft? Und bin ich bereit, wenn es morgen wäre? Amen.